Jungs, machen wir noch einen Sketch?
Nein, heute nicht.
Okay.
Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, der 1. September und ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Im Studio sitzen heute Yannick,
Mara,
Sidonia
und Shoutout zu unserem vierten Redaktionsmitglied Bommi. Hoffe, du hörst zu. Wir freuen uns auf eine vollgepackte Stunde Info mit euch. Mit den widerständigen Gedenktagen wollen wir dem Erinnern und Gedenken an revolutionäre Menschen und Bewegungen im Radio Form geben. Heute erinnern wir an Fred Hampton, Ivana Hoffmann, Leslie Feinberg und zuletzt an Nzoe. Wir hoffen, dass die Geschichte von den Menschen und Kämpfen, die in dieser Rubrik behandelt werden, Perspektiven liefern können und den Austausch zu Ideen zur Befreiung befeuern können. Kollektiver Prozess. Ist der kollektive Prozess, der ist uns immer sehr wichtig und deswegen auch hier immer die, der Aufruf, schickt uns eure Dinge, Beiträge, wir freuen uns. In den Kurznachrichten heute widmen wir uns zuallererst einer Initiative der jungen SVP Zürich, die unter anderem fordert, dass Teilnehmende von sogenannten illegalen Demonstrationen für die Kosten der Polizeieinsätze aufkommen müssen, und das zwar zwingend. Dann berichten wir von einem Polizeiangriff auf protestierende Lehrkräfte in Istanbul. Die Europäische Union plant Interventionen in Westafrika. In Guatemala wurde der Wahlsieg von Bernardo Arevalos bestätigt, seine Partei jedoch verboten daraufhin. Und Human Rights Watch hat einen Bericht veröffentlicht über Morde an palästinensischen Kindern. Im Fokus erwartet euch heute ein spannendes Interview mit zwei Mitarbeiterinnen der palästinensischen Fairtrade-Organisation Al-Rif über ihre Arbeit, wer haben wir mit ihnen gesprochen und die aktuelle Lage in der Westbank. Zum Schluss, wie immer, die Agenda mit Veranstaltungshinweisen und dazwischen gute Musik. Schön, dass ihr zuhört, macht es euch gemütlich. Wir starten mit den widerständigen Gedenktagen.
Vielleicht hier noch kurz als Info rein, dieses Interview, das ist sehr spannend, aber das wird auf Englisch sein und nicht übersetzt und auch in Teilen auf Arabisch.
Widerständige Gedenktage. Jeden Freitag auf Infolora. Wir erinnern und gedenken an widerständige Menschen und Kämpfe. Erinnern heißt Widerstand. 97,5 MHz.
Am 30. August 1948 wurde der führende Black Panther-Aktivist Fred Hampton in Summit, Illinois, geboren. Hampton war maßgeblich daran beteiligt, Verbindungen zwischen den Panthers und Organisationen der chinesischen Arbeiterinnenklasse, der Weißen, der puerto-ricanischen Communities und mexikanischen Communities in Form von Koalitionen herzustellen. Er war ein revolutionärer Internationalist und erklärte: Wir werden den Rassismus nicht mit Rassismus bekämpfen, sondern mit Solidarität. Wir sagen, wir bekämpfen den Kapitalismus nicht mit dem schwarzen Kapitalismus, sondern mit dem Sozialismus. Hampton war ein zentrales Ziel des Counter-Pro-Programms der FBI, das dazu führte, dass er von einem FBI-Agenten unter Drogen gesetzt und dann im Schlaf in die Schulter geschossen wurde, bevor ihm die Chicagoer Polizei bei einer FBI-Razzia 1969 zweimal aus nächster Nähe in den Kopf schoss. Er war da erst 21 Jahre alt. Wir hören jetzt eine Minute von einer Rede von ihm, die da heißt «You can't jail a revolution».
Bobby Seale is going through all types of physical and mental torture. But that's all right, because we said even before this happened, and we're going to say it after this, and after I'm locked up, and after everybody's locked up, that you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution. Right. You might run a liberator like Aaron Cleave out the country, but you can't run liberation out the country.
You might murder a freedom fighter like Bobby Hutton, but you can't murder freedom fighting. And if you do, you come up with answers that don't answer, explanations that don't explain. You come up with conclusions that don't conclude. And you come up with people that you thought should be acting like pigs, just acting like people and moving on pigs. And that's what we've got to do. So we're going to see about Bobby, regardless of what these people think we should do. Because school is not important and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all.
Heute wollen wir auch an Ivana Hoffmann, eine Internationalistin, erinnern. Ivana Hoffmann wurde geboren am 1. September 1995 in Emmerich in Nordrhein-Westfalen. Sie wuchs als schwarze junge Frau schnell zu einem politischen Menschen heran. Bereits mit 13 Jahren engagierte sie sich in Deutschland in Kämpfen gegen Rassismus und Sexismus. Sie war Teil der Jugendorganisation Young Struggle. Diese kämpft gegen Faschismus, gegen Imperialismus, gegen Kapitalismus und für die Frauenbefreiung sowie für Ökologie und sie arbeitet gegen staatliche Repression. 2014 entschloss sie sich, nach Rojava zu gehen, um die Revolution der Völker gegen die Angriffe des Islamischen Staates zu verteidigen. In Rojava schloss sie sich der marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei MLKP an. Sie übernahm zunächst Aufgaben im Kanton Cizre und beteiligte sich anschließend am bewaffneten Kampf gegen den Islamischen Staat. Am 7. März 2015 starb sie bei der Verteidigung des Dorfes Til Nasir bei Til Temir gegen den IS. Bis heute ist Ivana Nom de Guerre Avashin Tekoshin Günesh ein Symbol des Internationalismus und des Kampfes gegen Patriarchat und Unterdrückung. In dem Jahr, in dem Ivana fiel, schrieb eine Genossin folgende Zeilen an ihrem Geburtstag. Der 1. September 1995 ist Genossin Avashins Geburtstag. Wie gut, dass du geboren bist, schöne Frau, wie gut, dass du unsere Genossin geworden bist. Mit 19 hast du deinen Namen als junge Kämpferin im Gedächtnis der Weltrevolution verewigt. Indem du als militanter Frauengeist des Internationalismus zu den Sternen geflogen bist, wirst du in den Herzen und im Bewusstsein der unterdrückten Frauen immer wieder neu geboren. Was für große Kämpfe hast du in deinem 19-jährigen Leben untergebracht? Im September 2021 erschien ihre Biografie Ivana Hoffmann, ein Leben voller Liebe und Hoffnung beim Varius Verlag. Shehid Namirin.
Vorgestern, vor zwei Jahren, am Abend des 30. August 2021, wurde Roger Nsoy Wilhelm am Bahnhof von Morsch im Kanton Waadt von der Polizei erschossen. Nsoy wuchs in Zürich auf und war fest verankert in der Stadt. Er wurde nur 37 Jahre alt. Die Polizei war gerufen worden, um dem offensichtlich psychisch angeschlagenen Nsoy beizustehen. Stattdessen eskalierte sie die Situation. Diese endete darin, dass die Polizei mehrmals auf Nsoy schoss. 4 Minuten lang ließen ihn die Polizisten liegen und unterließen medizinische Hilfe. Sie legten stattdessen dem schwerverletzten Nsoy Handschellen an. Selbst auf Nachfrage der Notfunkzentrale gaben die Polizisten keine detaillierten Informationen zum Gesundheitszustand von Nsoy. Vielmehr fanden sie die Erwähnung der Hautfarbe relevant. Un homme de couleur sei er. 2 Jahre später wissen wir noch immer nicht, ob und wann sich der Polizist dem Gericht stellen muss, der tödliche Schüsse abgegeben hat. Es ist zudem unklar, ob die 3 weiteren Polizisten wegen Unterlassung von Nothilfe angeklagt werden, wie dies die Familie von Nsoy verlangt. Alle beteiligten Polizisten inklusive dem Schützen blieben stets im Dienst und tragen weiterhin Waffen auf sich.
Der Fall von Nsoy ist kein Einzelfall. Die Polizei ermordet in der Schweiz und weltweit schwarze Menschen. Verurteilt dafür werden die Polizisten so gut wie nie. In den letzten Jahren hat die Waadtländer Polizei 3 weitere schwarze Menschen umgebracht. Einer von ihnen ist Mike Ben Peter. Die 6 Polizisten wurden kürzlich in einer skandalösen Gerichtsverhandlung freigesprochen. Genau wie der Waadtländer Polizist, der im November 2016 auf Hervé Mandundu geschossen und ihn getötet hat. und wie diejenigen Polizisten, die für den Tod von Lamin Fathi verantwortlich sind. In Morges gab es zu diesem Anlass vor 2 Tagen eine Demonstration. Und Eindrücke davon könnt ihr nachhören in der Infosendung von diesem Mittwoch. Wir hoffen, dass das Erinnern an Zoe befeuert, um sich gegen Polizeigewalt und Rassismus zu organisieren. So tut es beispielsweise das Zürcher Bündnis Justice for Zoe. Seit 2 Jahren kämpft das Bündnis Justice for Zoe für Gerechtigkeit. Das Bündnis leistet Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzungsarbeit mit anderen Bündnissen aus der Schweiz, organisiert verschiedene Veranstaltungen, stellt eigene Ermittlungen im Fall an und unterstützt die Familie und Nahestehenden von Zoe. Der Staat stattdessen lässt wertvolle Zeit verstreichen, behindert die Ermittlungen und hofft auf Burnout und Vergessen. Doch wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Am 21. Oktober 2023 findet eine weitere Demonstration für Zoe in Zürich beim Landesmuseum statt. Also kommt zahlreich.
Ou se fè sou sa pa normal. Man ka wè fè mwen atan sa. Ou di pè son pa kamayen sa. Mè kite mè wante pou mè goûte sa. Et si tu veux, tu peux ramener tes copines. Man jan sav ke yo tout yo kokin. Ti mwen alcool nou ka fè sa san copine. Debi yo ka ba nou tout la goûte sa. Debi yo ka ba nou tout la goûte sa. Yeah. On y a un bel fait sa go. Les mains ouais ça m'a crié wo. Mais dis-moi quoi tu penses à baby. M'en goûter ça et m'en accro. M'en casse femme là, il qu'a dit moi j'aime ça. Quand les cheveux femme là, il qu'a dit je kiffe ça. Les gars des quatre têtes ça, moi-même qu'a tapé ça. Femme là la cabroupe ça, moi-même la cabroupe. Allez bah ou décidez pour moi pour mito. En doux la vérité la même c'est un maco. En l'air chance pour vos bons pénis ça qu'il faut. Bah moi un numéro baby papa mère à tout. Sans mentir fais ça au goût. En main le boulot. Combien squat yo kilo. Fini fait un combo. A sous chalet quoi baby sans bousou encore. Sans moi ça qui parti un drame si on pas fait effort. Moi un instable qui passe toute raison moi un bouton. Si ou les freiner moi clairement baby ou sa mort. On ka fait tout ça qui possible pour on pas fini bon. Pour les ACDF sous moi on les fait un poc. Dis-moi pour chill en douce ça on fait wall sous le choc. Just fini dis mais d'un coup t'as quelque chose à mon pouvoir. Oh avant on ka ouais comme moi qu'on fait sous les mains mais on qui les traiter moi dis chien. Pour savoir pas pour qui malsain ouais on pas besoin de moi pour protéger ça qui t'a moi. En savant pas gêner comme moi fait son qui dit vrai mais ce qui est bon tout ça qu'a mené fond. Mais pour les avant que fait un choix fait un triano tout ça bon dans Rolex c'est bien ça.
En vérité tu es bonne baby. La vérité tu es bien jolie. En plus de ça tu es bien sexy. Wow, tu es bien sexy. Girl t'es bien bonne, tu as tout ce qu'il faut. Pas coûter yo, non pas coûter yo. En vérité c'est pas de ma faute. Moi et mes femmes et puis vos fesses. Y a un bel fait ça go. Les mains ouais ça m'a crié wo. Mais dis-moi quoi tu penses à baby. M'en goûter ça et m'en accro. M'en cas d'un femme là, il a dit moi j'aime ça. Quand les cheveux femme là, il a dit je kiffe ça. Les gars des cas d'être ça, moi-même qu'à taper ça. Femme là la cabroupe ça, moi-même la cabouille.
On parle bon, on décide pour mes pour mito. Aux effets sous sa pas normal. Ouais, mais quand même, il en fait. Aux effets sous sa pas normal. En parlant, bon, on décide pour mes pour mito. Aux effets sous sa pas normal. En parlant, bon, on décide pour mes pour mito.
Das ist Sapa nochmal featuring Le Shams von Little Boy Is a Beats 767. Und ihr hört das Infofreitag auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten.
Genau, und wir fangen an mit lokalen News, und zwar Nachrichten zu dieser Initiative, die natürlich auf dem Mist der jungen SVP gewachsen ist. Die heißt für Durchsetzung von Recht und Ordnung und wird Law and Order, und liebevoll wird die dann auch Anti-Chaoten-Initiative genannt. Genau, wir reden darüber, weil aus dem Zürcher Kantonsrat da die zuständige Kommission sich da für diese Volksinitiative ausgesprochen hat. Um was geht es da genau?
Also nicht um was es geht, aber eben die hat sich für diese Initiative dem Kantonsrat zur Annahme empfohlen. Mhm. Was bedeutet, dass der dann über die Initiative beraten wird, und also das ist voraussichtlich am 11. September übrigens, und dass die Initiative dann zur Abstimmung kommt in Zürich. Also es ist junge SVP Zürich, zum Glück nur Zürich bezogen, aber du hast gesagt, Basel hat das auch schon übernommen.
Ja, Basel hat das auch schon übernommen, genau. Basel ist ja auch ein bisschen extrem mit ihren Forderungen, und wir gehen gleich auf die Forderungen ein. Die haben schon mal irgendwie so ein Demonstrationsverbot an Samstagen zum Schutz des Gewerbes gefordert. Oder auch irgendwie ein Demonstrationsverbot während anderen Großanlässen. Und was ich dort auch besonders lustig fand, dass sie das dann irgendwie so, sie haben da so ein bisschen argumentiert, dass Menschen mit Einschränkungen oder Gehbehinderungen ja wirklich zwingend auf die ÖV angewiesen wären. Und deswegen gehen diese Demonstrationen einfach nicht. Und das ist schon lustig, wie die junge SVP wirklich Sachen verdreht. Und,
also ist ja an sich ein wichtiger Hinweis, aber wenn es von der jungen SVP kommt, mit welchem Ziel? Spannend, dass sie dann plötzlich an diese Dinge denken, oder?
Genau, und ich glaube, bei vielen Demonstrationen geht es um soziale Emanzipation, die diese Themen durchaus auch mit eindenkt und für Inklusion einsteht, im Gegenteil zur jungen SVP. Aber was will denn diese Initiative jetzt genau?
Also die verlangt zum einen Bewilligungspflicht für Kundgebungen im öffentlichen Raum.
Völlig bescheuert.
Mega. Dann zweitens, dass Veranstaltende und Teilnehmende von sogenannten unbewilligten Demonstrationen müssen dann die Kosten von Polizeieinsätzen und Sachbeschädigungen übernehmen. Und dann drittens will die Initiative auch, dass BesetzerInnen die Räumungskosten besetzter Liegenschaften übernehmen. Bisschen so.
Ja, das macht doch alles einfach wirklich, wirklich keinen Sinn. Weil wenn diese Forderungen, wenn man diese anschaut, dann kommen doch gleich irgendwelche Fragen, schießen in den Kopf so, aha, okay, sie verlangt eine Bewilligungspflicht, dann bei wem holt man diese Bewilligung, oder? Mhm. Oder wer darf dann entscheiden, ob das ein legitimes Anliegen ist und so über das demonstriert wird oder so. Das ist ja irgendwie auch wieder so eine, am Schluss läuft alles wieder zurück auf die Einschränkung eigentlich eines Grundrechts, das der Versammlung und Meinungsfreiheit. Man muss die Bewilligung einholen, dann sobald es irgendwie, wenn es nicht bewilligt ist, dann muss man die Kosten zahlen. Also wer kann sich dann noch leisten zu demonstrieren, wenn man es irgendwie so dreht, abgesehen davon, dass diese Kosten ja sowieso so hoch sind, so also die kann ja eh niemand zahlen.
Ja,
das ist ja auch absurd.
Genau, und ich finde es auch ein bisschen absurd zu sagen, dass es jetzt im Moment noch gar nicht so ist, weil bei bewilligten Demos werden die Kosten immer abgewälzt, und auch sonst werden ja Kosten oft und gerne und auch sehr locker und leicht ein bisschen abgewälzt auf irgendwelche Menschen, denen Bussen, Anzeigen, was auch immer zugespielt werden, die dann vielleicht auch zufälligerweise einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und was du sagst, ja, es schneidet natürlich sicher in die Grundrechte ein, aber auch in irgendwie eine Gemeindeautonomie, also oder auch in die Autonomie eines jeden Menschen. wie, wann, warum man sich versammeln soll und darf.
Ja, ultrafest. Und eben, also heute gibt es schon die Möglichkeit, die Kosten abzuwälzen. Also das, was die Initiative neu will, ist einfach, dass es immer geschieht. Und es wird auch heute schon abgewälzt. Da, ich glaube, vor 2 Wochen oder so hat uns auch die Mitteilung von Rümlang erreicht, von der Waldbesetzung. Dort ist jetzt beispielsweise geschehen, dass man eigentlich die ganzen Räumungskosten auf die Besetzerinnen abwälzt. Also das passiert jetzt eh schon, aber es ist wirklich krass, was die da wollen.
Und irgendwie passt das Ganze ja in das Narrativ, das nicht nur von der jungen SVP, sondern auch allgemein von irgendwelchen liberalen oder rechtsoffenen Blättern auch gerne geschrieben wird, ist, dass da eben Chaoten, dass das alles StörerInnen sind, die nicht für wichtige soziale Anliegen einstehen einerseits, und die blendet natürlich auch völlig aus, dass diese Eskalationen, die durchaus vielleicht manchmal entstehen, von der Polizei, von der Seite der Polizei aus provoziert werden. Oder? Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Zusatz, der sie völlig ausblenden.
Ja, sehr fest. Also wenn die Polizei nicht kommen müsste, dann müsste man auch nicht ihren Einsatz bezahlen, oder?
Und wenn die Polizei nicht kommen würde.
Das ist absurd, oder?
Genau. Ja.
Ja, es ist wirklich sehr absurd.
Ja, also wir schauen, wie das weitergeht. Du hast schon das Datum erwähnt, 11.
September wird darüber beratet, glaube ich,
ja,
jetzt.
Im Kantonsrat. Ja, gut.
Schade.
Schade. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Kurznachricht, oder?
Super,
genau.
Also kurz.
In Türkei, Istanbul, gab es einen Polizeiangriff auf protestierende Lehrkräfte. Wie ANF Deutsch schreibt, kam es gestern in Istanbul zu einem Polizeiangriff auf protestierende Lehrkräfte. Beim Protest wurden dann ungefähr 30 Personen festgenommen. Der türkische Staat unterdrückt jeglichen aufkommenden sozialen Protest mit äußerster Gewalt. Die Gefahr ist zu groß, dass sich Menschen solidarisieren könnten aufgrund der extremen Verarmung. Dies wurde auch am Mittwoch deutlich, als LehrerInnen von Privatschulen, organisiert von ihrer Gewerkschaft, versuchten, eine Kundgebung gegen die Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, und für die Einhaltung des Basislohns auf der stark frequentierten İstiklal Caddesi in Istanbul Beyoğlu abzuhalten. Die Polizei ging unmittelbar gegen die TeilnehmerInnen der Kundgebung vor, schob sie mit Schildern zusammen, fesselte den LehrerInnen die Hände mit Handschellen auf den Rücken und nahm sie fest. Sogar ein Passant, der seinen Unmut über das Vorgehen der Polizei äußerte, wurde dabei festgenommen. Unter den Festgenommenen befindet sich der Vorsitzende der LehrerInnen-Gewerkschaft, Eren Edebali. Bei der Kundgebung waren unter anderem auch Musa Pirolu aus dem Exekutivausschuss der HDP und der Abgeordnete İskender Bayhan anwesend.
Die EU plant einen neuen Militäreinsatz in Westafrika. Die EU will im Herbst eine sogenannte zivil-militärische Mission am Golf von Guinea in Westafrika starten. Dies teilten gestern DiplomatInnen aus Brüssel mit. Eine noch festgelegte Anzahl an Polizisten und Soldaten sollen in den Ländern Ghana, Togo, Benin und unter Elfenbeinküste zum Einsatz kommen. Laut offiziellen Angaben verfolgt die EU damit die Ziele, durch Beratung und sogenannte Einsatzvorbereitungstrainings für sogenannte Antiterroroperationen den Sicherheitssektor der jeweiligen Länder zu stärken. Als Begründung für ihre Pläne nennt die EU Aktivitäten dschihadistischer Gruppen in der Sahelzone. Die Einsatzpläne der EU sind eine klare Fortsetzung von ihrer bisherigen Politik auf dem Kontinent. Durch Destabilisierung und Beseitigung von unabhängigen Regierungen ihren Einfluss zu sichern. Dabei geht es vor allem um den gesicherten Zugang zu Bodenschätzen wie zum Beispiel Öl, Gold und Uran und darum, Chinas Einfluss auf den afrikanischen Kontinent auszubremsen.
Im Zusammenhang mit dieser Nachricht von der Lancierung von einer zivil-militärischen Mission in Westafrika von westlichen Mächten sind wir heute auf eine Analyse zum Putsch in Niger gestoßen. Kerem Schamberger, in dieser Redaktion immer wieder abgefeiert wegen seinen wegleitenden Perspektiven und Empfehlungen. Er hat dieses Interview auf Twitter empfohlen und ich versuche jetzt da ein bisschen dieses zusammenzufassen und da die Analyse von Olaf Bernauer zur Situation im Niger zusammenzufassen. Und zwar die Sahelzone als seit längerer Zeit als eine Zone von starken Bewegungen für Veränderung und der Tenor bei der Bevölkerung schon lange, dass man nicht mit der Regierung und auch mit den ausländischen Militärmissionen einverstanden ist. Der vom Militär abgesetzte Präsident Bazour hatte eng mit dem Westen und Frankreich kooperiert, ohne dass die Bevölkerung davon ökonomisch profitiert hat. Und im Niger fordert der Westen nach dem Militärputsch und den antikolonialen Aufständen nun in Anführungszeichen die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung. Und Olaf Bernauer erklärt dann weiter, warum diese Forderung nicht im Sinne der Bevölkerung sein kann und schlussendlich eigentlich so neoliberale koloniale Kontinuitäten begünstigt. Folgendermaßen, Zitat: Der im Westen viel gelobte erste demokratische Übergang seit der Unabhängigkeit von Issoufou zu Bazoum war alles andere als demokratisch. De facto hatte sich im Niger ein autokratisches, hochgradig korruptes und repressives Regime etabliert. Bei der Wahl Bazoums gab es Manipulationen und Fälschungen, die aber außerhalb Nigers kaum jemanden interessierten. Als Innenminister war Bazoum maßgeblich für die Unterdrückung der Opposition verantwortlich gewesen. Davon waren auch Aktivistinnen, zum Beispiel Moussa Tchangari, betroffen. In Europa wollte man das nicht sehen, was viel damit zu tun hat, dass Niger als verlässlicher Partner in der Region so dringend gebraucht wurde. Und dann geht das Interview ein bisschen weiter, aber ich mache jetzt da einen Punkt auf, auf den Begriff des Putschgürtels. Im Moment, wo so viele antikoloniale Bewegungen in Ländern der Sahelzone Aufschwung finden und auf die Straße getragen werden, hört man oft den Begriff eines Putschgürtels und das soll so geografisch die Länder festhalten, die gerade so Putschs erleben. Und Olaf Bernauer ordnet das als ein westliches Narrativ ein und bezieht sich da auf den kamerunischen Historiker und Philosoph Achille Mbembe, der sagt, dass mit den Putschen das Unabhängigwerden von Ländern beendet werden kann. Er fügt da hinzu, dass das Besondere an den Putschen in den letzten Jahren ist, dass sie in einem engen Zusammenhang mit demokratischen Aufbruchsbewegungen stehen. Im Sudan beispielsweise ist der Putsch eine unterdrückerische Reaktion auf eine demokratische Aufbruchsbewegung. In den Sahelländern nun unterstützt die Bevölkerung die Putsche, weil sie sich davon einen Neuanfang und Selbstbestimmung erhoffen. Es handelt sich eher um einen Demokratisierungsgürtel als um einen Putschgürtel. Aber der demokratische Aufbruch sei hochgradig widersprüchlich und umkämpft. Ein bisschen so.
Guatemala. In Guatemala wurde der kürzliche Wahlsieg von Bernardo Arevalo mit gut 60% der Stimmen der Bevölkerung bestätigt. Damit belegt der Linkskandidat nun das höchste Staatsamt von Guatemala. Er will während seiner Amtszeit vor allem Korruption und die Armut im Land bekämpfen und sozialemanzipatorische Anliegen voranbringen. Fast zeitgleich zu Arevalos Sieg wurde seine Partei Movimiento Semilla, Bewegung Sandkorn, wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten bei ihrer Gründung vorläufig das Arbeitsrecht entzogen. Nachdem der 64-jährige Kandidat im ersten Wahlgang in die Stichwahl eingezogen war, zu großem Erstaunen damals noch, verkündete die Staatsanwaltschaft, diese Movimiento Semilla zu prüfen. Ihre angebliche Vermutung war, dass die Movimiento Semilla bei ihrer Gründung vor Jahren Unterschriften gefälscht habe. Während drei Tagen